Kapitel des Buches sind wir inzwischen gelandet, des Jona-Buches. Und wer das noch einmal nachverfolgen will und sich fragt, jetzt bei uns im Internet, wo wir die MP3-Aufnahmen haben, wo ist Kapitel 2 geblieben? Das war letzte Woche und da hat uns leider die Aufnahmetechnik versagt, sodass wir das Ganze nicht haben aufnehmen können. Und dann habe ich gedacht, naja, also keine Angst, nicht heute, aber dann habe ich mir gedacht, dann halte ich die Predigt sicher nochmal. Das werde ich dann also tun, schon der Zwanghaftigkeit halber, damit das Ganze auch vollständig ist. Und wenn man das da also wirklich verfolgen will und nachhören will und was in Jona 2 berichtet wird, die Erfahrung des Ertrinkens halte ich für eine ganz existenzielle und wichtige Erfahrung. Da wird also nicht von irgendwas geredet, sondern von einem ganz, ganz wichtigen Ereignis im Leben von Jona und auch eventuell in unserem. Von daher wird es irgendwann nochmal kommen und der ein oder andere erinnert sich dann, Mensch, das habe ich schon mal gehört. Bitte? Ja, ganz genau, und zwar das vorige Kapitel dann. Also jetzt aber sind wir bei Kapitel 3 gelandet. Ich lese also aus dem Buch Jona, Kapitel 3 ab Vers 1. Zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe dort aus, was ich dir auftrage. Diesmal gehorchte Jona dem Herrn und er ging nach Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß. Man brauchte 3 Tage, um von einem Ende zum anderen zu kommen. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein. Dann stellte er sich hin und rief, noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle Reiche wie Arme legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Jonas Botschaft war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Sack an und setzte sich in die Asche. Er ließ in der ganzen Stadt ausrufen, hört den Befehl des Königs und seiner Minister. Niemand darf etwas essen oder trinken. Weder Mensch, noch Rind, noch Schaf. Menschen und Vieh sollen den Sack ist nur ein Satz über. Ein hartes Herz treffen können. Es hätte auch auf ein Herz treffen können, dieser König hätte dafür sorgen können, dass Jona sofort beseitigt wird. Damit musste er rechnen, dass er noch an Ort und Stelle hingerichtet wird, und die Assyrer waren für ihre Grausamkeiten ja bekannt. Aber hier geht es diesem König durch und durch, und zwar so tief und so klar, dass man an ihm sehr schön erkennen kann, was der Unterschied ist zwischen oberflächlicher Reue und einer wirklichen, echten, tiefen Buße. Die oberflächliche Reue, die bleibt doch eher bei einem Lippenbekenntnis. Zwar bei der Aussage, es tut mir leid oder es war nicht gut oder ich bin schuldig geworden, aber es geht dir nicht wirklich durch. Es bewegt dich nicht tief in deinem Herzen. Hier aber sieht man sehr schön, was Buße ist. Buße heißt, du steigst herab vom Thron, so wie dieser König das hier gemacht hat. Buße ist eine Demütigung. Buße ist die Erschütterung darüber, dass ich mich selber nicht zu einem guten Menschen mache. Es ist die Erschütterung darüber, wie machtlos ich eigentlich bin, wie ohnmächtig, wie ich in Gottes Augen auch Mangel leide. Und du steigst, du bist nicht mehr souverän deines Lebens. Buße ist eine Demütigung vor Gott. Du steigst, dein Ego steigt vom Thron. Es ist eine Niedrigkeit. Ja, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Buße heißt auch das Ausziehen des schicken Mantels, des Königsmantels. So heißt es hier von diesem König, er stieg vom Thron und er zog seinen Königsmantel aus. Buße heißt, dass ich in Gottes Augen vor meinem Schöpfer und Herrn, der mich sieht, vor ihm stehe ich nackt da. Er lässt sich nicht blenden von meinem schönen Mantel. Er lässt sich nicht blenden von deiner äußeren Hülle. Deine Diplome, deine Erfolge, dein Besitz, dein guter Ruf, dein gutes Aussehen, das alles zählt vor Gott nicht, es interessiert ihn nicht. Die Bibel sagt, der Mensch sieht nur das, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und Buße heißt, die Fassade ist weg, die Schminke ist ab. Und du stehst da vor Gott und du sagst, Herr, das bin ich. So bin ich. kein Mensch kennt mich so. Andere wissen darum nicht, aber das ist wirklich in mir los und so bin ich. Du stehst ohne Schutz vor Gott. Und so hat es diesen König hier erwischt. Steigt vom Thron, er legt seinen Mantel ab, er zieht ein, wie damals üblich, als Zeichen der Buße, ein Bußgewand an und er setzt sich in Asche. Er demütigt sich, er erniedrigt sich. Nun war in Assyrien der König zugleich für das Religiöse zuständig. Er war der oberste Priester des Volkes, der hohe Priester sozusagen. Ihr könnt, also er war nicht nur politisch der Herrscher, sondern er war auch der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er war Hohepriester dieser Gottheiten, die hier verehrt werden. Und dann heißt es, dass der König angeordnet hat für alle Leute in der Stadt, dass auch sie Buße tun sollen. Und zwar, das ist übrigens sehr interessant hier, nicht nur die Menschen, sondern auch das Vieh. Selbst das Vieh fastet hier mit. Und selbst das Vieh wird ein Bußgewand angelegt. Alle sollen sie fasten und umkehren. Und diese Umkehr besteht aus diesen vier Elementen, aus dem Fasten, also Mensch und Tier fasten, das zweite, das Bußgewand, das alle tragen, und das dritte, das Gebet. Und hier heißt es wortwörtlich, ruft zu dem Herrn mit aller Gewalt. Ruft zu Gott, dem Herrn, mit aller Gewalt. Und das heißt, das ist nicht nur ein Zeichen der Lautstärke, wie manche übersetzen, sondern mit aller Gewalt heißt, ihr sollt leidenschaftlich zu ihm schreien, zu ihm rufen. So wie man ruft, wenn es um Leben und Tod geht. So wie man jemanden ruft, wenn man völlig verzweifelt ist. So sollt ihr zu Gott rufen mit aller Gewalt, leidenschaftlich mit ganzer Hingabe. Das Gebet als ein Teil der Umkehr. Und viertens, ein neues Leben. Zu dieser Buße gehört ganz selbstverständlich, sagt der König, dass ihr aufhören sollt, auf der Stelle, mit eurem Unrecht. Keine Betrügereien mehr, keine Gewalt mehr, keine Sauf- und Sexgelage mehr. Schluss, aus, ein anderes Leben, ein anderes Leben. Das sind die Dinge, die er anordnet. Wie reagiert die Bevölkerung der Stadt? Es heißt in Vers 5, da glaubten die Niniviten an Gott und sie riefen ein Fasten aus und sie zogen Bußgewänder an von den Großen bis zu den Kleinen. Und es scheint hier nicht so zu sein, dass dies nur ein Akt des Gehorsams ist, weil das der König befohlen hat. Es scheint hier wirklich so zu sein, dass eine ganze Stadt von dieser Bußbewegung zu Gott hin ergriffen wird. Das sieht man auch daran, dass es nachher heißt, sie haben wirklich ihr Leben geändert. Die Stadt war nicht wiederzuerkennen nachher. Sie ist eine andere geworden. Sie ist wirklich eine andere geworden. Ich kenne das auch von Bereichen, wo Gott Erweckung geschenkt hat, dass die Kriminalitätsraten drastisch zurückgegangen sind. Dass die Dinge anders werden, wo das Reich Gottes hineinkommt und Menschen ihn erkennen. Es gibt auch ganz lustige Begebenheiten. Man sagt bei der Erweckung in England, dass die Pferde der Bierkutscher nicht mehr gehorcht haben. Warum? Weil diese Kutscher immer geflucht haben, wie die Kutscher. Und nach der Erweckung haben sie das nicht mehr getan. und sie fingen an, anders zu ihren Pferden zu sprechen, und die wussten nicht mehr, was los ist. Wenn da keiner alle möglichen Flüche ausstößt. Und so ändern sich die Dinge. Das ist verrückt. Also hier ist es eine gewaltige Erweckungsbewegung. Jesus sagt ja, ob ein Baum gute Wurzeln hat oder schlechte, das erkennst du an seinen Früchten. Und die Früchte dieser Erweckung, die waren gut, dieser Buße, dieser Umkehr. Und wie reagiert nun Jahwe, wie reagiert der lebendige Gott? Das heißt hier in Vers 10b, da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Diese Seite Gottes, die begegnet uns schon ganz, ganz früh in der Bibel. Im ersten Buch Mose, Kapitel 32, da wird uns davon berichtet, wie Gott beschließt, das Volk Israel zu vernichten. Er sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich werde dieses Volk vernichten. Aber Mose tritt für Gott ein, für das Volk ein, und er sagt, Herr, verzeih mir, aber das kannst du nicht bringen. Das kannst du nicht machen. Die anderen Völker, was sollen die anderen Völker sagen, wenn du das tust? Du hast dieses Volk erwählt. Stehst du nicht zu deinem Wort? Hab doch Erbarmen. Und dann heißt es, Gott ließ sich umstimmen. Er ließ sich umstimmen von diesem Plan, das Volk zu vernichten. Und was uns die Bibel immer und immer wieder sagt, es gibt manchmal die Vorstellung von Gott, als sei er eine Art Maschine, als sei er eine Art Automat, wo alles zusammenläuft. Die Vorstellung, als sei er so ein unpersönliches Gegenüber. Lieben, was die Bibel sagt, von der ersten bis zur letzten Seite, Gott hat ein Herz. Gott ist leidenschaftlich. Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Und er hat ein Herz. Und dieses Herz wird bewegt, es kann bewegt werden. Und dieses Herz ist vor allem eins, sagt die Bibel, es ist barmherzig. Gottes Herz ist barmherzig. Und was hier in diesem Zusammenhang vor allem reinfasst, ist ein Wort von dem Propheten Joel. Hört euch das mal an, Joel Kapitel 2, Verse 12 bis 14, da heißt es, doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz, nicht nur eure Kleider, und kehrt zum Herrn um zu eurem Gott. Denn, heißt es hier, und jetzt kommt es, denn er ist gnädig und barmherzig, er ist langsam zu Zorn und groß an Gnade, und er lässt sich das Unheil gereuen. Wer weiß, vielleicht wird er umkehren und es sich gereuen lassen und Segen hinter sich zurücklassen. Es sind zwei, die hier umkehren. Es ist das Volk, das umkehrt, und es ist Gott, der umkehrt. Umkehrt von seinem Beschluss, es zu vernichten. Warum? Weil Gott reich ist an Barmherzigkeit, langsam zum Zorn, aber immer schnell zur Barmherzigkeit und zur Vergebung und zur Gnade, wenn er sieht, dass wirklich Umkehr geschieht. Gottes Herz schlägt leidenschaftlich für seine Geschöpfe. Er ist nicht der, der gefallen hat am Tod der Gottlosen, heißt es bei Hesekiel. Er ist nicht der, der sich daran freut, dass Vernichtung geschieht, dass Leid da ist. Jesus hat, so heißt es im Matthäus-Evangelium, diese Begebenheit aufgenommen. In Matthäus 12 heißt es, da sagt Jesus, am Tag des Gerichtes da werden die Bewohner von Ninive aufstehen und diese Generation schuldig sprechen. Denn als Jona sie warnte, da haben sie ihr Leben geändert. Und hier steht ein Größerer als Jona. Und damit meint Jesus sich selbst. Das heißt, dass Jesus vor Barmherzigkeit geweint hat über Jerusalem. Dass er geweint hat über die Menschen, von denen er ahnte, sie werden mir verloren gehen. Sie werden nicht umkehren, sie wollen nicht umkehren. Das war ihm nicht egal. Und hier siehst du das Herz Gottes. Es ist ein Herz der Barmherzigkeit. Ein Gott, der gerne vergeben will. Und der es tut, wenn Menschen umkehren. Nun, es gibt ja manche Kritik an der Kirche heute und an den Kirchengemeinden, auch an den Freikirchen. Eine Kritik an der Christenheit heute insgesamt. Und ich habe mir gedacht, es mag sein, dass wir Christen heute vielleicht Angst haben, Tacheles zu reden, deutlich zu werden. Es mag sein, dass wir dabei sind, uns bei den Leuten anzubiedern. Es mag sein, dass wir vielleicht in der Gefahr sind, Christus immer schmackhaft zu machen. Mag vielleicht auch sein, dass wir mehr auf Marketingmethoden vertrauen als auf die Kraft des Heiligen Geistes. Da ist ja vielleicht auch was dran. Aber ich empfinde so, diejenigen, von denen diese Kritik oft kommt, die das so oft betonen, die sind für mich auch nicht die Lösung. Denn bei manchen, zumindest bei manchen von ihnen, die dastehen und wissen, dass die ganze Christenheit heute schon verloren ist, was mir bei ihnen fehlt, ist die Barmherzigkeit. Die Leidenschaft und die Barmherzigkeit. Das fehlt mir dann manchmal. Jesus hat nie 5 Grade sein lassen. Jesus ist immer deutlich geworden. Jesus hat Sünde, immer Sünde genannt und nicht ein Versehen und ohne Entschuldigung. Aber Jesus hat so etwas ausgestrahlt, dass die Menschen immer gerne zu ihm gekommen sind. Sie sind nicht weggelaufen. Die fühlten sich immer angenommen, geliebt, gewollt, akzeptiert. Als Menschen geliebt, als Geschöpfe Gottes angenommen. Liebe und Wahrheit gehören bei Jesus immer zusammen. Und nun komme ich endlich zum Schluss. Was kann man aus Jona 3 nun eigentlich lernen? Und das Erste, das ist schon gesagt, von daher reichen da 2 Sätze, dass der Vater Jesu Christi ein leidenschaftlicher Gott ist und kein Automat, keine Maschine. Er ist nicht der Gott der Philosophen, nicht der, den du berechnen kannst. Und zu dieser Leidenschaft gehört sein Zorn, seine Eifersucht, aber auch vor allen Dingen immer und immer wieder seine Barmherzigkeit. Das ist das Erste. Der Vater Jesu Christi ist ein leidenschaftlicher Gott. Das Zweite, und das denkt damit zusammen, das Herz Gottes, es lässt sich bewegen. Es lässt sich bewegen. Die Bewohner Ninives können uns darin, so sagt Jesus ja es auch, können uns darin ein Vorbild sein. Der König sagt, lasst uns das versuchen. Lasst uns das versuchen, dass hier Mann und Maus umkehren. Und wer weiß, vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht haben wir noch eine Chance. 40 Tage haben wir ja Zeit. Es gibt so eine auch christliche Haltung, so ein Schicksalsglauben, so ein Fatalismus, wo gesagt wird, es kommt immer, wie es kommen muss. Et muss, wie et muss, sagt man im Ruhrgebiet. Es kommt immer, wie es kommen muss. Das ist so dieser Gedanke, alles, was passiert und geschieht, du kannst es nicht ändern, es ist sowieso vorherbestimmt. Es muss immer so kommen, wenn Gott sich das so gedacht hat, wenn er das in seinem Plan hat, dann wird es auch so kommen. Aber das stimmt eben nicht. Die Bibel sagt das nicht. Sie sagt, dass Gott sich umstimmen lässt. Wenn wir etwas wagen, wenn wir schreien und rufen, wenn wir alles auf eine Karte setzen, dann können wir Gott umstimmen. Und wenn er gestern Plan A hatte, könnten wir ihn zu Plan B bewegen. Sicher, Gott ist souverän. Es heißt ja auch hier, wir wollen es versuchen. Es gibt keine Garantie dafür. Aber ihr habt dies immer und immer wieder, auch im Neuen Testament. Matthäus 15. Auch eine heidnische Frau, die zu Jesus kommt, die geheilt werden will. Und Jesus sagt, also tut mir leid, ich bin zum Volk Israel geschickt, nicht zu dir. Aber diese Frau, sie lässt nicht locker. Sie lässt nicht locker. Sie sagt, Herr, auch selbst die Hunde essen von den Krümeln, die unterm Tisch fallen. Da fällt für mich noch was ab. Und Jesus sagt, dein Vertrauen ist groß. Dein Vertrauen ist groß. Und er heilt sie. Entgegen dem ursprünglichen Plan seiner Sendung, dass er sich erstmal auf das Volk Israel konzentrieren sollte. Also, hier heißt es, betet mit aller Gewalt. Betet mit aller Gewalt. Das einmal auszuprobieren. So wie Jesus sagt, wenn wir eins werden, um etwas zu bitten und das leidenschaftlich tun, sollte sich Gott nicht bewegen lassen. Und wenn du durch die Straßen gehst, durch die Stadt gehst, unabhängig jetzt von der freien evangelischen Gemeinde, wenn du dir sagst, hey, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass geschätzte 4% vielleicht der Menschen mit Jesus Christus noch etwas anfangen können. Das kann doch wohl nicht alles gewesen sein. Dafür ist der Herr doch wohl nicht gestorben. Gibt es nicht eine Chance? Kann nicht noch irgendetwas geschehen, dass sich auch hier etwas verändert? Dass Gott wieder kommt? Dieser Schrei, ach, dachst du doch, den Himmel zerrissest und führest herab. Gott, dass du doch eingreifen würdest. Wir haben keine Garantie dafür, dass es geschieht, wenn wir beten mit ganzer Gewalt. Aber vielleicht steht zu befürchten, dass es unter Garantie nicht passiert, wenn wir nicht beten mit ganzer Gewalt. Und das dritte und letzte, die Erneuerung unserer Stadt, sie fängt bei uns an. Die Erneuerung unserer Stadt fängt bei uns an. Christen, die müssen erweckt werden. Also die Menschen, die schon mit Gott unterwegs sind, die Heiden, wie die Bibel sagt, die müssen bekehrt werden. Umkehr. Aber erweckt werden müssen die Christen. Das heißt, wenn man sich Erneuerung wünscht und Aufbruch und es soll Großes geschehen, oder sagen wir zumindest, bleiben wir Karlstadter Verhältnisse, es soll Mittelgroßes geschehen. Oder ein bisschen mehr als Kleines geschehen. Es soll überhaupt irgendetwas geschehen. Endlich mal irgendetwas geschehen. Sagen wir es so. Dann heißt es aber auch für uns, runter vom Thron und das prachtvolle Gewand ausziehen. Für uns als Einzelne, aber auch für uns als Gemeinde. Herr, was sollen wir denn noch tun? Herr, wir verteilen jetzt das. Wir verteilen jetzt das. Es ist wieder ein Versuch, aber wir beten darum und wir müssen zu Gott rufen mit aller Gewalt. Herr, gib, dass die Leute das überhaupt hören. Dass sie dein Wort hören, deine Botschaft annehmen. Lass etwas geschehen. Wir sind machtlos. Wir sind machtlos. Und vor ihm stehen, so wie wir sind, und unsere Schuld bekennen und umkehren und leben wollen im Gehorsam, in Reinheit. Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es keine Frucht. Also, dann wird es einen Preis kosten. Das war das dritte und letzte, die Erneuerung unserer Stadt. Sie fängt mit Sicherheit bei uns an. Ich schließe mit dem schönsten Vers des ganzen Kapitels, nämlich Vers 10. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten, und da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Amen.